Ich will euch mit hineinnehmen in den Spechtweg. Dort wohne ich und ich bin mit meiner mittleren Tochter, die 6 Jahre ist, auf der Straße und wir sind am Spielen und ihr kommt die Idee, wir können Weitsprung spielen. Also zeichnet sie so einen Sandkasten auf die Straße mit Kreide und ich sage, ja, von wo starten wir, wo rennen wir los, dass wir dann den weiten Sprung machen können. Und sie überlegt sich das und läuft los und macht eine Linie auf dem Boden und schreibt Start hin. Aber gefühlt war das super weit für mich. Und ich habe schon gedacht, oh, das ist ganz schön weit, der Anlauf. Ich weiß nicht, ob sie dann überhaupt noch Kraft hat, wenn sie vorne ist. Und sie hat angefangen und fängt an zu laufen und tatsächlich war es so. Oder sie war vorne beim Absprung und man hat gemerkt, oh, sie hat eigentlich schon keine Energie mehr für den Sprung. Und ich habe sie so angeschaut und habe lachen müssen kurz. Und dann hat sie, was ist los, Papi? Und er sagt, vielleicht müssen wir den Start ein bisschen vorholen, dass wir noch Kraft haben für den Absprung und den Anlauf nicht so lang machen. Und das haben wir dann gemacht und das hat dann super funktioniert. Und wir sind in dieser Serie, es gibt so viel, was man nicht muss, von der Einfachheit des Lebens. Und genau dieses Bild spielt sich auch in dieser Serie ab. Wir nehmen 3 Predigten Anlauf, um dann abzuspringen in der letzten Predigt und zu landen. Und wir haben uns überlegt, wie lange können wir den Anlauf machen, dass ihr noch mit dabei seid und ready seid und Kraft habt, an der letzten Predigt dann auch wirklich abzuspringen. Und wir haben uns für 3 Schritte entschieden. Und der erste Schritt sind wir gegangen in der ersten Predigt, wo die Aussage war, du musst nicht genügen, es genügt zu sein. Den zweiten Schritt sind wir gegangen, als wir gesagt haben, es ist alles nur geliehen. Die Dinge sind uns von Gott gegeben und irgendwann geben wir sie auch wieder zurück. Und heute gehen wir den dritten Schritt und nächste Woche kommen wir zum Absprung, wo es wirklich darum geht, wo musst du Dinge loslassen in deinem Leben. Und ich freue mich drauf, mit euch diesen letzten Schritt vom großen Absprung zu gehen und hoffe, dass ihr eure Herzen öffnet für das, was da Gott für euch parat hat. Es gibt so viel, was man nicht muss, von der Einfachheit des Lebens. Dieses Buch, dieser Mensch war ich, Nachrufe auf das eigene Leben, ist mir so in den letzten Wochen entgegengekommen. Und die Autorin ist jemand, ist eine Frau, die sich in der Sterbehilfe betätigt. Und sie begleitet Menschen in die Phase die Endphase von ihrem Leben. Und so begleitet sie diese Frau und sie hat sofort am Anfang gespürt, dass in dieser Phase Emotionen, Gedanken, Fragen da sind, die sonst eigentlich zugedeckt sind im Leben. Und sie entschließt sich und sagt, ich möchte diesen Patienten, diesen Menschen, die ich begleite, ich möchte sie fragen, ob sie mir nicht ihren Nachruf diktieren wollen. Also so ein Resümee auf ihr Leben zu geben. Und das tut sie. Und dieses Buch ist voll 100 von solchen Nachrufen. Und ich fand das so interessant, weil die Menschen in der Phase sind, wo sie nichts mehr zu verlieren haben. Wo sie keine Rolle mehr spielen müssen. Wo sie einfach echt sein können, wo sie einfach wahr sein können. Ich will euch mit hineinnehmen in so ein paar Lebensgeschichten. Und das wo mich so ins Nachdenken gebracht hat, war der Ansatz von Nachrufen, wo in die Richtung ging, ja, was für ein Leben denn? Ich habe eigentlich immer nur versucht, die Erwartungen von den anderen zu erfüllen. Da ist der Peter, der sagt, ich hätte früher mein Leben leben sollen. Aber so einfach, wie man das daher sagt, so einfach ist es nicht. Ich konnte es nicht. Da ist der Axel, der sagt, wenn ich mein Leben nochmal leben könnte, würde ich alles anders machen. Diesen Satz sagen nur unzufriedene Menschen, werdet ihr euch denken. Das ist richtig, ich bin unzufrieden mit mir. Und wenn ich gewusst hätte, dass es jetzt schon so früh vorbei ist mit meinem Leben, dann erst recht. Denn warten wir nicht alle immer darauf, dass es besser wird in der Arbeit, wo einen schon seit Jahren der Chef nervt, besser wird in der Ehe, obwohl man schon seit Jahren nicht mehr miteinander schläft. Das heißt ja nicht, dass man den Job wechseln oder sich scheiden lassen sollte. Es heißt vielmehr, dass man die Dinge aus sich selber heraus anpackt und zum Besseren wendet, statt zu hoffen, dass alles von allein besser wird. Und alles Missliche auf die anderen oder auf die Umstände zu schieben, statt sich so rauszuflüchten, wie ich es getan habe, das ist die große Selbstlüge, der ich Zeit meines Lebens aufgesessen bin. Welche Selbstlüge hast du in deinem Leben? Da ist die Ulrike. Ich bin unendlich wütend, sauer auf das Leben, sauer auf das Sterben müssen. Die Ärzte haben immer mir gesagt, ich soll langsam Abschied nehmen von meinen Lieben. Man wüsste nie, wie lange es noch geht. Auf Nimmerwiedersehen soll ich sagen, meinem geliebten Mann und unserem Kind. Wir wollten doch noch so viel zusammen machen. Arno und ich haben immer gesagt, wir wollen mehr als die Hälfte unserer Träume verwirklichen. Ganz oben auf der Liste stand eine Safari in Afrika, Löwen, Elefanten und Büffel in der freien Wildbahn sehen. Und mit etwas Glück noch einen Leoparden. Wir haben so gelacht und wie jedes Weihnachten gesagt, nächstes Jahr machen wir es. Immer kam etwas dazwischen. Einmal war meine Mutter über einen längeren Zeitraum krank und da wäre ich mir egoistisch vorgekommen, wenn ich sie allein gelassen hätte. In einem anderen Jahr hatte Arno keinen Urlaub bekommen, weil er niemand gefunden hat, der ihn hätte vertreten können. Ein anderes Mal hatte unser Sohn Dirk 2 Fußballspiele, bei denen er auf Arnos Anwesenheit bestand und die waren genau in der einzigen Zeit, in der wir beide Urlaub hätten nehmen können. Naja, und so gingen die Jahre dahin und der Traum von der Afrika-Reise wurde immer mehr zum Traum. Wie würde dein Nachruf aussehen, wenn du ein Resümee über dein Leben führen müsstest? Was würdest du dieser Frau sagen, dass sie diktieren soll, dass sie aufschreiben soll? Als ich die Eindrücke aus diesem Buch so gesammelt habe, habe ich mir die Frage gestellt, sind wir am Ende also mutiger und erst dann wirklich bereit, uns manche Lebenslüge einzugestehen? Welche Lebenslüge lebst du? Und bist du bereit, dir die einzugestehen? Die Autorin sagt Folgendes: Die großen Lebenslügen und Versäumnisse, die Sachen, über die nie gesprochen wurde oder werden konnte, das sind die Belastungen, die die Seele niederdrücken. Okay, also diese Lebenslügen, diese Versäumnisse, diese Dinge, die, über die man nicht spricht, das ist das, was auf der Seele schwer ist. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in Worte von Jesus, die diese Situation ansprechen. Und ich wünsche mir, dass sie bei euch was bewirken in eurem Leben, um nicht an den Punkt zu kommen. Jesus sagt hier zu gläubigen Juden, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich bin mir sicher, dass ihr das schon mal irgendwie gehört habt. Die Wahrheit wird euch frei machen. Frei machen. Wenn ich diesen Teilsatz höre, dann löst es in mir eine wahnsinnige Sehnsucht aus. Eine Sehnsucht nach einer Freiheit, nach einer Leichtigkeit im Leben. Einfach frei zu sein. Frei von ständiger Überforderung, frei von den hohen Ansprüchen der Menschen um dich herum, frei von immer gut drauf sein und immer glücklich sein zu müssen. Frei von immer erfolgreich sein zu müssen. Frei von Lasten tragen. Frei von deinen zwanghaften inneren Gesetzen. Und Jesus in diesen Versen spricht einen Mythos an. Ein Mythos, der in unserer Gesellschaft sehr lebendig ist. Nämlich dieser Mythos hier. Freiheit ist, dein eigener Meister zu sein. Also wir denken viel, hey, wenn wir wirklich frei sind, dann sind wir unser eigener Meister. Dann können wir alles entscheiden. Die Wahrheit ist, dass die Freiheit den richtigen Meister hat. Jesus. Was meine ich damit? Ich nehme euch mit in die folgende Verse, die da noch kommen. Da antworteten sie ihm, also die gläubigen Juden. Wir sind Abrahams Nachkommen und sind niemals jemandens Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Und vielleicht geht es dir ähnlich. Vielleicht sagst du, hey, ich bin doch frei. Ich lebe frei. Jesus antwortet, und vielleicht antwortet er auch dir. Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Was Jesus hier sagt, ist, du hast irgendwas in deinem Leben, wofür du lebst. Und das ist der Herr in deinem Leben. Wenn du Sünde in deinem Leben begehst, dann bist du unter der Knechtschaft der Sünde. Es gibt was, wofür du lebst. Und das rückt ins Zentrum. Das ist der Herr deines Lebens. Die Frage ist, wofür lebst du? Jesus sagt hier, ich bin der einzigste Meister, der dich liebt und frei macht. Alles andere wird dich unterdrücken, wird dich kontrollieren, egal was es ist. Ob das Karriere ist, ob das Geld ist, ob das Liebe zu einer Person ist, ob das die Familie ist. Jesus sagt, ich bin der einzigste Meister, der dich liebt und der dich freisetzt. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also die Freiheit kommt über das Erkennen der Wahrheit. Und erkennen bedeutet aus dem griechischen Kontext da heraus, so das erste Mal etwas zu erkennen. Das erste Mal, das ist auch in der Sprache von der Sexualität vorhanden. Also das steckt in diesem Erkennen, das erste Mal diese Wahrheit erkennen. Und die wird euch freisetzen. Ich möchte eine These in den Raum stellen, erst wenn man sagen darf, dass nicht alles gut ist, erst wenn man wahr sein darf, kann es besser werden. Vor 10 Jahren ging es meinem Vater nicht so gut. Mein Vater hat im Spital gearbeitet und war dort im Betriebsrat. Und in dem Betriebsrat hat er mit seinem Team für über 5000 Mitarbeiter schauen müssen, dass sie die richtigen Löhne bekommen, die richtigen Tarife haben, richtige Vertragsverhandlungen, Verträge abschließen können. Und er hat erzählt, am Anfang war das ein wunderbares oder ein konstruktives, faires Miteinander in den Verhandlungen mit der Geschäftsführung. Und es war ein Geben und Nehmen. Und dann sagt er, irgendwann hat sich das verändert. Und es wurde immer mehr zu einer Ellenbogensache. Und ich muss durchdrücken und ich muss auch erst noch durchdrücken. Und er hat gemerkt, was für eine Last er beginnt zu tragen mit diesen ganzen Verhandlungen. Weil er wollte den Arbeitnehmern was Gutes verschaffen. Er wollte ihnen helfen. Und er hat gespürt, wie diese Last größer und größer wird. Und es hat begonnen, dass er gemerkt hat, oh, ich bin verspannt, ich habe mal ein steifes Genick. Dann kam ein doppelter Bandscheibenvorfall. Und an diesem Punkt war er wie nicht bereit, sich einzugestehen, es ist zu viel, was ich mache, es ist zu viel, was ich trage, ich kann nicht mehr. Und so geht es weiter und er merkt, wie er lebensmüder wird, wie ihm die Energie fehlt, wie ihm die Lebensfreude fehlt. es kommt zu dem Punkt, wo er mit einem Sozialarbeiter vom Spital ins Gespräch kommt und sich ihm gegenüber öffnen kann und sagen kann, mir geht's einfach nicht gut. Es gab Situationen, da kam er morgens zur Arbeit und er hätte einfach nur noch heulen können. Und dieser Sozialarbeiter sagt ihm irgendwann, geh bitte zum Arzt. Und der Arzt stellt fest, es ist eine Erschöpfungsdepression und es beginnt der Weg, wo mit Medikamenten, mit Therapiesitzungen, mit einer Kur. Und er kommt nach Hause nach diesem Arztbesuch und sagt meiner Mom, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und er braucht ein Jahr, sich so langsam wieder zurück ins Leben zu kämpfen. Und dann kommt dieser entscheidende Punkt, wo es darum geht, ja, wie geht es jetzt in meiner Zukunft weiter? Welche Arbeitsstelle, wie sieht die Arbeit aus, die ich in Zukunft tun werde? Und das war der schwerste Moment in diesem Krankheitsverlauf, aber auch der Wendepunkt. An diesem Punkt musste er sich eingestehen, ich kann nicht. Ich kann diese Last nicht tragen. Ich kann diesen Job nicht mehr machen. An diesem Punkt musste er wahr und ehrlich zu sich selbst sein. Und er musste Schwäche zeigen. Und er beschreibt es als einer der schwierigsten Punkte in seinem Leben. Aber auch als Wendepunkt. An dem Punkt konnte es besser werden. Ab dem Punkt konnte es wirklich besser werden. Er hat mal zu mir gesagt, Simi, ich musste so weit runterkommen, damit ich ehrlich zu mir selbst sein kann. Erst wenn man sagen darf, dass nicht alles gut ist, erst wenn man wahr sein kann zu sich selbst, kann es besser werden. Wo in deinem Leben musst du wahr zu dir selbst sein? Wo musst du dir eingestehen, es wird nicht besser, es kann nicht besser werden? Es ist nicht alles in Ordnung. Wo in deinem Leben ist das der Punkt bei dir? Die Wahrheit auszusprechen hilft uns frei zu werden. Verdrängen dagegen führt in ein inneres Gefängnis. Aber es ist nicht so einfach mit der Wahrheit. Wie kommen wir zu dieser Wahrheit? Was hilft uns, die richtige Wahrheit zu finden? Jesus sagt hier, wenn ihr bleiben werdet an meinen Worten, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen. Wenn ihr bleiben werdet an meinen Worten, werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und jetzt ist das Wort bleiben sehr spannend, das Jesus hier erwähnt. Dieses Bleiben könnte man auch übersetzen mit warten, verharren, verweilen, sich aufhalten, bestehen bleiben, nicht aufhören zu existieren. Also Jesus geht hier einen Schritt weiter und sagt, ja, bitte studiert meine Worte, bitte studiert die Bibel, aber verweilt, verharrt auch da drin, lebt es auch. Lasst es sichtbar werden in eurem Leben. Und wenn Jesus hier redet von meinen Worten, dann ist das zu diesem Zeitpunkt erstmal die Verkündigung, die er bereits verkündet hat. Und ich bin das mal durchgegangen, habe mir das so angeschaut, was er schon alles so gepredigt und erzählt und gelehrt hat. Da ging es um Vergebung, um Großzügigkeit. Und da ging es darum, selbstlos zu leben, weniger zu verurteilen und mehr zu vertrauen, keine Angst zu haben. Es ging um Liebe, um Sanftmut, um Menschlichkeit und um Schwachsein. Diese Worte, diese Lehre wird uns in die Wahrheit führen. Aber nicht nur in dem, dass wir sie kennen, sondern in dem wir sie auch leben. Die Wahrheit ist ein Lebensstil, das ist eine Art zu leben. Da ist dieser Mann, der im Gefängnis ist, weil er einen Unfall begangen hat. Der hat ein Kind angefahren und ist einfach abgehauen, hat Fahrerflucht begangen. Das bringt ihn ins Gefängnis. Und er sagt, hey, das hat alles angefangen, als ich ein kleines Kind war. Da habe ich die Uhr von meinem Vater genommen und habe mit ihr gespielt und sie ist kaputt gegangen und ich habe sie einfach wieder in die Schublade zurückgelegt. Und als mein Vater gefragt hat, wer hat die Uhr kaputt gemacht, da habe ich gesagt, ich weiß nicht. Und ich habe gelernt in meinem Leben, wenn es zur Wahrheit kommt, kann ich abkürzen. Und deshalb habe ich immer, wenn es um die Wahrheit ging, abgekürzt, wo immer es ging. Die Wahrheit ist ein Lebensstil. Die Wahrheit ist eine Art zu leben. Bist du bereit dafür oder kürzt du auch lieber immer wieder ab in deinem Leben? Schaffst du es, wahr zu dir selbst zu sein? Wahr zu deinen Mitmenschen? Kannst du wahr sein? Die Wahrheit ist ein Lebensstil. Und diese Wahrheit wird uns helfen, frei zu werden. Diese Freiheit bekommen wir, indem wir die Wahrheit erkennen und wenn wir an seinen Worten bleiben. Frei zu sein. Freiheit. Diese Woche war ich im Garten bei uns und habe so das Laub zusammengenommen, was ich so ungefähr jede Woche in dieser Zeit mache. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht. Und da bin ich so am Laub rächen und meine Kinder spielen. Da ist meine mittlere Tochter, die ist 6 Jahre alt, und meine jüngste Tochter, 3 Jahre. Und die spielen auf dem Trampolin. Und mit ihnen spielt der Nachbarsjunge. Und sie sind fröhlich am Spielen und ich, voller Emotionen und Leidenschaft, nehme ich die Blätter zusammen und schaue mir so an, wie meine Kinder spielen. Und am Anfang war alles schön und so. Und plötzlich merke ich, oh, jetzt ist was nicht in Ordnung. Meine Tochter, meine jüngste Tochter, fängt an zu weinen und ist so stur und schreit so ein bisschen rum. Und ich sehe das und denke, oh, jetzt muss ich eingreifen, gehe hin zu ihr und frage, was ist los, warum, was ist passiert? Und sie nimmt mir irgendeinen banalen Grund, was da jetzt gerade passiert ist. Und dann schaue ich sie an und sage, hey, ich habe das gerade so ein bisschen beobachtet und ich glaube, du fühlst dich gerade ausgeschlossen. Ich glaube, du fühlst dich gerade ausgeschlossen, weil dieser Nachbarsjunge nur mit meiner mittleren Tochter die ganze Zeit gespielt hat. Und sie schaut mich an und sagt, ja, Papa. Und ich gehe hin und bringe sie zusammen und sage, guck mal, die Karen fühlt sich gerade ausgeschlossen, können wir zusammenspielen und alles ist wieder gut. Und ich habe mir gedacht, hey, wie oft sind wir wie meine kleine Tochter? Uns stört irgendwas, irgendwas ist nicht richtig, aber wir schaffen es nicht, die Wahrheit, das wahr zu sagen, sondern nehmen irgendeinen anderen Grund und machen irgendwas anderes und können aber nicht wahr sein. Stellt euch mal vor, ich frage euch, wie geht's euch? Und ihr sagt, hey Simi, mir geht's nicht so gut. Ich habe gerade totalen Stress in meinem Alltag. Oder hey, mir ging's nicht so gut. Wir haben uns gerade gestritten, bevor wir hierher gekommen sind. Stellt euch mal vor, wir hören auf mit all dem Kaschieren. Stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor, ich könnte einfach ehrlich sein, wahr sein und sagen, wow, neben dir, oh, du kannst alles so gut, da fühle ich mich immer wieder so minderwertig. Das löst es bei mir aus, wenn ich in deiner Nähe bin. Stellt euch mal vor, wir könnten wahr sein. Wahr mit uns selbst und wahr mit unseren Menschen um uns herum. Jesus hilft uns nochmal dabei, wirklich wahr zu sein. Er sagt, der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Was Jesus hier sagt, ist, der Sklave in dem Haus hat immer wieder Angst. Er hat immer Angst, ja, was muss ich jetzt als nächstes machen? Für was werde ich jetzt missbraucht? Für schickt mich jetzt mein Meister fort? Der ist immer ängstlich unterwegs. Der Sohn dagegen, der Sohn weiß, wo sein Platz ist. Der weiß, wo er hingehört. Ich möchte dich fragen, wie du in deinem Leben unterwegs bist. Bist du eher auf der Schiene vom Knechtsein unterwegs und schaffst es deshalb nicht wahr, zu dir selbst zu sein, weil du Angst hast, wo du hingehörst? Oder bist du auf dieser Sohnschaft unterwegs? Bist du unterwegs und weißt, ich bin ein Sohn Gottes, ich bin eine Tochter Gottes? Weißt du, dass Jesus dich adoptiert? Dass er sagt, du bist ein Kind Gottes. Ich bin bereit gewesen, mein Leben für dich zu geben, damit du ein Kind Gottes sein kannst. Wie bist du unterwegs in deinem Leben? Mit der Wahrheit ist es nicht so einfach. Aber wenn du weißt, dass du ein Sohn oder eine Tochter Gottes bist, dann weißt du, dass du geliebt von ihm bist. Und dann kannst du auch ehrlich sein zu dir selbst und musst deine Selbstlebenslügen nicht zudecken. In diesem Buch, Dieser Mensch war ich, beschreibt die Autorin auf eine Frage hin einen ganz, ganz schönen Moment. Sie wird gefragt, haben manche Gespräche mitunter auch die Form von Beichten angenommen? Und sie sagt Folgendes, ganz klar, eine Beichte, zu der der Mut in früheren Lebenszeiten offenbar fehlte. Allein durch das Aussprechen von unliebsamen Wahrheiten konnte ich Momente unglaublicher Befreiung erleben und beobachten. Und das finde ich so schön, oder? Wenn diese Wahrheit kommt, wenn diese Freiheit kommt, dann sind es diese wunderbaren, befreienden Momente. Dann spürst du das Leben wieder. Und ich möchte dich einladen, dass du das in deinem Leben auch spüren darfst. Und ich möchte dich bitten, 3 Schritte zu gehen. Der erste Schritt, du bekommst einen Stift und einen Zettel mit der Anweisung, stell dir vor, du stirbst morgen und verfass deinen eigenen Nachruf. Nimm dir mal 15 Minuten Zeit und mach das. Mach das tatsächlich. Was ist dein Resümee von deinem Leben? Es ist nicht einfach, aber es ist eine ganz tolle Idee. Und dann sprich über diesen Nachruf mit jemand. Hey, vielleicht macht ihr das die Übung in der Kleingruppe, vielleicht machst du es mit deinem Partner zusammen, vielleicht in der Zweierschaft oder einfach mit einer Person, wo du vertraust. Redet darüber. Erzählt einander, was euer Resümee ist, wo ihr vielleicht seht, oh, da lebe ich eine Lebenslüge. Und dann bleibt nicht bei dem Schritt stehen, sondern geht noch ein weiter. Bringt diese Wunden zu Jesus ans Kreuz. Lass dich befreien von diesem Jesus, von seiner Wahrheit. Bring diese Wunden zu ihm. Und mach dir bewusst, dass du ein Sohn oder eine Tochter Gottes bist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich zeige meine Wunden nicht so gerne. Ich zeige meine Schwäche nicht so gerne. Aber mir fällt es total leicht, sie Jesus zu zeigen. Weil ich weiß, dass er mich liebt. Auch mit meinen Wunden, auch mit meinen Schwächen. Heb sie ihm hin. Die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch wieder diese Lebensfreude schenken. Ich lade euch ein, diese Übung zu machen und dadurch wieder mehr Wahrheit in euer Leben zu bringen. Wir wollen noch mal uns anschauen, was der Bernhard bekleidet diese Serie dazu sagt. Er hatte schon in seinem Leben mehrere seelische Knockouts. Und lass uns mal schauen zusammen, was er dazu sagt.
Wenn ich mein Leben so betrachte, gab es einige Tiefpunkte in meinem Leben, also auch Glaubenstiefpunkte bis hin zu, würde ich auch sagen, Gottes Finsternis. Das eine war unsere Kinderlosigkeit, dass wir auf natürliche Art und Weise biologisch keine Kinder bekommen konnten. Das hat mir in eine Glaubenskrise geführt. Genauso war es auch mal in unserem 4. Ehejahr, wo wir da eine tiefe Krise waren, in der wir mit ein paar Schrammen noch davon gekommen sind. Und so gab es etliche Herausforderungen in meinem Leben. Das Rezept bei mir als Kämpfertypus war halt, man kämpft sich durch, man kämpft dagegen und man kommt dann auch irgendwie immer wieder durch. Und das hat auch lange Zeit hat das sehr gut funktioniert, bis ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich mit meiner Seele wie gegen die Mauer gefahren bin. Also abrupter Abbruch, Stopp, Dings, ging nicht mehr weiter. Und dann fiel mir dieses Buch in die Hände, Glaubensriesen, Seelenzwerge. Und er geht von von fünf Thesen aus. Das erste, was er schreibt, ist, das Leben ist hart. Und zwar dein Leben wie mein Leben. Das ist, wir tragen alle tragen wir unser Paket und es ist unvermeidlich. Leid ist unvermeidlich, Schuld ist unvermeidlich, Sünde ist unvermeidlich in unserem Leben und das müssen wir uns einfach eingestehen, dass es wie zum Leben zugehört. Der zweite Grundsatz, den er gehabt hat, du bist nicht so wichtig. Ja? Dass man sich selbst nicht mehr so wichtig nimmt, sich selbst nochmal ein bisschen rausnimmt aus dem ganzen Geschehen und auch denkt, alles dreht sich um mich bis dahin, dass irgendwelches Leid bei irgendwelchen Menschen geschieht und ich denke, dass dieses Leid, was mit meinem Leben zu tun haben sollte, das ist schon ein ziemlich steiler Gedanke. Das andere ist, in deinem Leben geht es nicht um dich. Das ist eine sehr kernige Aussage. Es gibt ein Buch, das heißt über die Tyrannei des gelingenden Lebens, dass wir einfach damit kämpfen und dass wir sagen, unser Leben muss gelingend sein aus unserer Sicht. Und dann sagt der Autor, darum geht es nicht. Also es geht nicht um mich, es geht nicht um mein Leben, es geht darum, wirklich auch Jesus zu dienen. Das vierte, der Anspruch, den er gebracht hat, ist, du hast keine Kontrolle. Und das ist in der Tat so, wir sitzen alle da, ihr sitzt jetzt im Gottesdienst, wie ihr nach Hause kommt, wie ihr den Tag nach Hause verbringt, ob, wenn ihr nach Hause kommt, noch alles so ist, wie ihr es vorgefunden habt und so weiter. Wir haben keine Kontrolle, wir planen in unserem Leben, ist alles gut. Aber es gibt definitiv keine Kontrolle. Die haben wir nicht und die besitzen wir nicht. Und manches muss man einfach aushalten. Und das fünfte ist, du wirst sterben. Und wenn man dann in so eine depressive Phase hineinkommt und in die Tiefe kommt, dann lässt man auf einmal wie so eine Mauer hinter sich und man dreht sich rum und sieht die Mauer hinter sich und dann blickt man nach vorne und dann kommt die entscheidende Frage, bin ich frei? Die entscheidende Frage im Leben ist eben nicht, ob ich glücklich bin, sondern die entscheidende Frage ist, bin ich frei? Bin ich frei von mir? Bin ich frei von meinen Ansprüchen? Bin ich frei von der Angst, nicht alles kontrollieren zu können? Bin ich frei von den Dingen? Und das ist etwas, wo Jesus uns so tief zusagt, dass er uns frei machen will, dass er uns in die Freiheit führen will. Und zur Freiheit hat er uns berufen.
Eine spannende Frage, oder? In diesen Situationen, wo wir sagen, es ist so viel, ich kann nicht mehr. Die spannende Frage, bist du frei? Und die Freiheit kommt, wenn wir die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit erkennen wir, wenn wir in seinem Wort bleiben und dieses Wort leben. Wir wollen jetzt ein Lied singen über diese Wahrheit. Und ich finde, das bringt diesen Punkt, den Jesus hier setzen will, wunderbar auf den Punkt. Hört euch das an mit eurem Herzen und lasst diesen Text in euer Herz kommen.